Hey, schön, dass du wieder da bist. Vor einigen Tagen erhielt ich den Anruf von einer Reiterin, die ich viele Jahre kenne, und die fragte mich, ob ich gerade ein Freizeitpferd kenne, das verkauft werden soll. So ein liebes, nettes, braves, was so brav über den Platz trabt, keinen runterwirft, mit dem man ins Gelände gehen kann und was nicht so viel kosten soll und gesund ist. Denn die Preise für Freizeitpferde seien ja unglaublich in die Höhe geschossen. Und man kriegt kein vernünftiges Pferd zu einem vernünftigen Preis. Dieser Anruf ist der Anlass für diesen Podcast, denn in meinem Leben als Pferdemensch habe ich schon öfter, bin schon öfter mit diesem Problem konfrontiert worden, dass Menschen, die sich ein Pferd kaufen, die sogenannte eierlegende Wollmilchsau suchen, also ein Pferd, was alles kann und alles hat und alles macht, aber den entsprechenden Preis nicht bereit sind zu zahlen, weil sie das Gefühl haben, damit keinen guten Deal zu machen mit diesem Preis. Und um vielleicht so ein kleines Verständnis dafür zu bekommen, wie sich so ein Preis eigentlich zusammensetzt und was so dahinter steckt, möchte ich dir ein paar Gedanken von mir dazu mal erzählen. In der Regel sucht ein Reitschüler ein Pferd, das brav ist, das ein bisschen was kann, von dem er was lernen kann. In der Regel soll es Schritt, Trab, Galopp gehen, brav durchs Genick gehen, geländeartig sein, einen halbwegs vernünftigen Sprung machen, ein paar Lektionen können und sollte nicht schreckhaft sein, gesund sein. Am besten auch von der Fütterung her keine Probleme machen. Ja, das ist schon ziemlich viel. Und eigentlich reden wir hier von einem solide ausgebildeten A-Pferd. Ja, was ist schon A, ne? Also, für die meisten ist A ja gar nichts. Dabei ist A schon ziemlich viel. Es braucht schon eine ganz schöne Zeit, ein Pferd so auszubilden, dass es solide in allen drei Grundgangarten durchgymnastiziert und auch erfahren genug ist, mit dem Reiter ins Gelände zu gehen. Es muss charakterlich sehr gestärkt sein, in sich ruhen. Ja, was auch immer. Ich brauche euch da nicht viel zu erzählen. Die meisten, die selber ein Pferd haben, die wissen, wovon ich rede. Jeder wünscht sich so ein Pferd. Viele sind sich nicht darüber im Klaren, dass so ein Pferd eigentlich keine 5, 6, 7.000 Euro kosten kann. Es gab eine Zeit, wo ich selber gezüchtet habe und wusste, wie schwer es sein wird, wenn das Pferd, was ich jetzt züchte, wenn das nicht den sportlichen Anforderungen, also meinen sportlichen Anforderungen, wenn es dem nicht genügt, wo ich gezwungen sein werde, dieses Pferd zu verkaufen, dass ich dabei unglaubliche Miese mache und eigentlich nur froh sein kann, wenn ich das Pferd in gute Hände verkaufen werde. Für einen vielleicht halbwegs vernünftigen Preis zu 7.000, 8.000 Euro. Das hört sich erstmal viel an, 7.000, 8.000 Euro. Aber ist es das wirklich? Das Erste ist ja das, wenn ich ein Pferd für 7.000, 8.000 Euro verkaufe, dann zieht mal die Märchensteuer ab und guck mal, was da übrig bleibt. So, dann nehmen wir diesen Preis, der dann übrig bleibt, und dann schauen wir einfach mal gemeinsam, was der Pferdezüchter und Ausbilder eigentlich für diesen Preis leisten muss. Wir nehmen jetzt mal ein ganz stinknormales Pferd, das so 4 Jahre alt ist, so bis A halbwegs ausgebildet, und schauen uns das mal an. Also der Stutenbesitzer, der muss mit der Stute erstmal zum Hengst fahren oder sich Sperma schicken lassen. Das Pferd muss dann besamt werden oder gedeckt werden, in der Hoffnung, dass das Pferd dann auch gleich aufnimmt. Manchmal muss man auch 2, 3 Versuche starten. Da sind ganz viele Untersuchungen nötig. Eine Tupferprobe muss gemacht werden. Es muss Ultraschall gemacht werden. Follikelkontrolle muss gemacht werden. Es wird kontrolliert, ob die Stute aufgenommen wird. Meistens wird die Stute hin und her gefahren. Wir sind uns natürlich an dieser Stelle klar, dass das jetzt eine, dass es unterschiedliche Situationen gibt, ne? Es gibt, sage ich mal, den privaten Stutenbesitzer, so wie mich, der hat eine Stute, der fährt zur Deckstation, hin und her. Im schlimmsten Falle lässt er die Stute vielleicht auch irgendwo stehen, damit die nicht so viel Stress hat mit der Fahrerei. Es gibt natürlich auch große Betriebe, die einen eigenen Hengst haben und die alles in Eigenregie managen können. Es gibt natürlich auch die Pferdezüchter, die irgendwo in Polen große Weide haben, wo der Hengst draufläuft, der die Stutenherde frei bedeckt und der dann einfach dreijährig nur die Pferde von der Koppel holt. Ja, das gibt es alles. Und man kann diese drei Dinge zum Beispiel alleine nur überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ja, das sind Riesenunterschiede. Aber wir gucken uns trotzdem einfach mal an, was so ein Pferd eigentlich so also passiert. Also einfach um so ein Gefühl bei euch mal zu wecken, worauf könnt ihr achten oder drüber nachdenken. So, zum Beispiel, ich habe jetzt meine Stute, die Confina, zum Decken gebracht. Ich habe die hingefahren, ich habe die bei der ersten Follikelkontrolle, also nach der ersten Besamung, kam es dann dazu, dass die Stute nicht aufgenommen hatte. Ich habe die ein zweites Mal hingefahren, hatte dann abgesprochen mit dem Hengstbesitzer, dass ich sie dort lasse für einen Monat, damit die Stute nicht so viel Stress hat, weil es ihr erstes Fohlen ist. Ja, und im Endeffekt hat die Confina leider nicht aufgenommen. Und aufgrund der vielen tierärztlichen Untersuchungen und des Spermas vom Hengst, der hat nur 600 € gekostet, weil es ein Junghengst war, der noch recht unbekannt ist. Also das war eine sehr günstige Decktaxe. Und der Aufenthalt der Stute dort hat insgesamt knappe 2.000 € gekostet. Ja, also 1.100 € alleine die Tierarztrechnung, 600 der Hengst, dann kamen noch 200 und ein paar Zerquetschte zu für die Koppel. Und das Fahrgeld und die Fahrzeit für das viele Hin- und Herkutschen, das habe ich gar nicht mitgerechnet. Das war sozusagen Freizeitvergnügen. Also ihr seht, das Fohlen, was die Confina irgendwann mal zur Welt bringt, muss alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sie dieses Jahr nicht tragend geworden ist, eigentlich schon mal 2.000 € kosten. Das ist gar nicht möglich. So, jetzt gehen wir mal davon aus, die Stute hat aufgenommen. Jetzt muss die Stute erstmal das Fohlen gesund auf die Welt bringen. Das heißt, die Stute, die steht auf der Koppel, sie kann nicht so im Sport genutzt werden oder geritten werden, wie man normalerweise ein Pferd trainiert. Klar, man kann schon reiten, aber irgendwann wird der Bauch auch zu dick. Man kann gewisse Turniere zum Beispiel nicht mehr gehen. Und muss ab einer gewissen Zeit auch eingeschränkt die Stute arbeiten. Klar gibt es auch die Stuten, die einfach auf der Koppel stehen, dort rumlaufen und mit denen gar nichts gemacht wird. Ohne Frage. Auf jeden Fall braucht es erstmal ein paar Monate, bis das Fohlen so weit gewachsen ist, dass es auf die Welt kommen kann. Und in diesen Monaten kostet die Stute jeden Monat Geld. Hufschmied, Tierarzt, Impfung, Versicherung, Futterkosten und so weiter und so weiter. Dann ist es endlich soweit und das Fohlen kommt hoffentlich gesund auf die Welt. Manchmal geht so ein Fohlen ja auch verloren. So, wenn das Fohlen jetzt endlich auf die Welt gekommen ist und man sich riesig freut, dass das Fohlen da ist und hofft, dass es gesund ist und es steht vor einem, dann wünscht sich natürlich jeder Stutenbesitzer: Bitte, 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 lass es den Kracher sein. Lass es gesund sein. Lass es gesund sein, das Allerwichtigste. Und lass es ein Kracher sein. So, und Fohlen sind ja mal unwahrscheinlich schön, ne? Wenn man so ein Fohlen sieht. Also mir geht es jedes Mal, wenn so ein Fohlen auf die Welt gekommen ist und es steht vor mir. Es ist einfach mal der Kracher. Ja? Vielleicht geht es denjenigen unter euch, die auch selber schon mal ein Fohlen gezogen haben, auch so. Das Fohlen kommt auf die Welt. Du schaust zu und hoffst, dass es trinkt, dass es das Euter findet, dass es die Stute lieb zu ihm ist und du stehst da und das Herz quillt einfach über vor Freude und natürlich ist es der Kracher schlechthin. So, das muss ja auch so sein, sonst würde es ja auch keinen Spaß machen. Ja, nun wächst dieses Fohlen auf, 3 Jahre lang. Du hoffst jetzt 3 Jahre lang, dass auf der Koppel nichts passiert. Keine Unfälle, keine Verletzungen, keine großen Narben, nichts, was dem Pferd später im Leben irgendwie das Pferd beeinträchtigt. Ja. Und je nachdem, ob das Pferd irgendwo in Polen auf der Weide geboren wird oder ob es in der Tiefliegend zur Welt kommt oder ob es zu Hause im heimatlichen Stall auf die Welt kommt, in der Regel bekommt so ein Fohlen nach einem halben Jahr Fohlenstarter, Zusatzfutter gefüttert. Es kommt auch zum Tierarzt, zum Hufschmied. Ja, es muss auch kurz nach der Geburt geimpft werden gegen Fohlenlähme. Der Tierarzt muss natürlich dabei sein, die Nachgeburt kontrollieren, muss schauen, dass die Stute sauber ist, also dass sozusagen von der Nachgeburt wirklich alles abgegangen ist, dass die Stute keine Rehe bekommt. Das heißt, es gibt eine tierärztliche Nachsorge für die Mama und auch einen Grundcheck für das Fohlen. Falls ihr euch wundert, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Unser Nachbar, der baut hier nämlich. Es ist sehr laut. Ich denke, ihr hört das auch. Aber wir nehmen das jetzt mal so, wie es ist. So, das Fohlen läuft also jetzt neben der Mama auf der Weide. Es trinkt ein halbes Jahr in etwa bei der Mama. Es bekommt nach einem halben Jahr Fohlenstarter dazu. Ja, es sei denn, es läuft weiter einfach in der Herde. Ich hatte ja bereits gesagt, dass jedes Fohlen sozusagen eine andere Kindheit verlebt. Ja, manche Fohlen werden halt abgesetzt nach einem halben Jahr, kommen in eine Box, werden gefüttert, groß gefüttert, werden so ein bisschen, ich will nicht sagen gemästet, aber schon so ein bisschen ordentlich gefüttert, damit sie dann auch auf der Fohlenschau gut aussehen, dass sie möglichst eine Platzierung bekommen. Beim Fohlenchampionat, vielleicht sind sie sozusagen auch der Favorit für irgendeine Fohlenschau. Es gibt auch Fohlen, die laufen die ganzen 3 Jahre neben der Mama auf der Weide her, was übrigens die glücklichsten sind, logischerweise, ne? Aber das sind dann die, die vielleicht auch überhaupt gar kein Tierarzt sehen, keinen Schmied sehen, kein Mineralfutter sehen, die einfach nur auf einer großen Weide sich frei bewegen und ein relativ natürliches Leben führen. Was besser und schlechter ist, da will ich mir in dieser Hinsicht jetzt kein Urteil erlauben, kein abschließendes, weil es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja? So ein Fohlen zum Beispiel, was nur auf der Weide läuft, keine Mineralien sieht und kein Tierarzt sieht. Es kann halt auch sein, dass so ein Fohlen eine leichte Fehlstellung hat, die ein Hufschmied bei regelmäßiger Kontrolle beheben kann, die man aber dreijährig nicht mehr verändern kann. Ja, und ein Pferd, was halt unter Kontrolle ist, was in der Box steht oder was unter einer relativ engmaschigen Kontrolle durch den Züchter ist, da kann der Hufschmied halt gleich von Anfang an der Hufstellung arbeiten. Ne, wenn die Knochen noch weich sind, kann man da noch viel verändern. Auf jeden Fall passiert in dieser Zeit mit dem Fohlen entweder gar nichts oder eine ganze Menge. Dann wird das Pferd, wenn es denn keine Unfälle hatte, keine großen Verletzungen hatte, keine großen Narben hatte oder Schlagverletzungen von auf der Koppel durch Spielen, dreijährig von der Weide geholt und kommt sozusagen in die Obhut der Menschen, beziehungsweise die Kindheit hat dann ein Ende. Vielleicht dazu noch zu sagen, die Sozialkompetenz von so einem Fohlen, ne? Es gibt halt wirklich Fohlen, die werden alleine groß. Das ist schon ziemlich Mist. Also unser Fohlen, also unser letztes Fohlen hatte leider auch das Pech, dass es alleine groß geworden ist. Oder relativ alleine. Ohne Gleichaltrige. Und es gibt halt Fohlen, die in einem guten Herdenverband mit vielen, vielen Fohlen groß werden können. Es gibt auch Fohlen, die in einer Fohlenherde groß werden. Ja? Das alles hat Einfluss auf das spätere Verhalten eines Pferdes. Das Herdenverhalten oder das Verhalten den Menschen gegenüber. Ich habe auch mal ein Pferd gehabt, das hieß Flaschenkind, das war sehr problematisch. Das wurde an der Flasche großgezogen und war so auf Menschen fixiert. Es war sicher ein Einzelfall, aber also ein extremer Einzelfall. Aber dieses Pferd war verrückt. Das Pferd dachte, dass die Menschen die Pferde sind und die Pferde die Menschen. Also es hatte panische Angst vor anderen Pferden. Man konnte das gar nicht wirklich in eine Pferdeherde stellen. Es hat sich total geängstigt. Und mit den Menschen ist es umgegangen, wie es normalerweise mit Pferden umgehen würde. Es hat geschlagen, gebissen, die Rangfolge geklärt. Also ich habe dann dieses Pferd zwar auch irgendwie angeritten, aber ich war eigentlich nur sicher auf dem Rücken dieses Pferdes. Ja, so zu dem Thema Flaschenkind. Das Pferd kommt jetzt dreijährig in die Obhut des Menschen und wird angeritten. Auch hier gibt es ganz viele Unterschiede. Zum Beispiel bei großen Züchtern kommt so ein Pferd dreijährig erstmal unter Begutachtung und man sortiert aus. Ja, die Pferde werden geröntgt, untersucht und man schaut erstmal, kommt denn dieses Pferd durch die Ankaufsuntersuchung? Die Ankaufsuntersuchung, ich weiß gar nicht, wann die eingeführt worden ist, die gab es früher nicht. Also ich kenne die als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch war das kein Thema. Da hat man so ein Pferd gekauft, der Tierarzt maximal, der Tier ist mal kurz drauf geguckt, aber meistens hat man ein Pferd so gekauft, am besten noch mit Handschlag, so ganz früher. Heutzutage wird so ein Pferd durchgecheckt. Und die Ankaufsuntersuchung, die gibt natürlich ein Anhaltspunkt, wie sicher oder wie groß ist das, also ja, ihr seht schon selber, wie ich jetzt gerade stottere, weil ich habe Pferde erlebt, die haben einen 1er TÜV und die waren nach einem halben Jahr platt. Ich habe Pferde erlebt, die haben 4er TÜV gehabt. Puh, die rennen ihr ganzes Leben. Ja, also ich glaube, das hat auch immer was mit der Konstitution und der inneren Einstellung eines Pferdes zu tun und auch mit dem Leben eines Pferdes, dass es führen wird. Ja? Also die Angriffsuntersuchung, der TÜV, ist für mich eine sehr schwierige Sache. Ja? Aber die Realität sieht so aus, dass die meisten Pferdebesitzer keine erfahrenen Pferdemenschen sind und dass für diese Pferdemenschen, diese Menschen der TÜV sehr, sehr wichtig ist, weil sie wollen natürlich ein gesundes Pferd kaufen, als Familienmitglied, wollen sie es lange bei sich haben und wollen es natürlich auch nutzen. So, und alle Pferde, die keinen vernünftigen TÜV haben, also so ab 3er TÜV ist eigentlich vorbei, leider, die kommen erstmal weg. Ja, das ist kein Witz, es gibt tatsächlich große Betriebe, da kommt der große LKW, die laden die Dreijährigen rauf und dann kommen die zum Schlachter, dann sind die halt weg. Die kauft ja keiner. So. Der Rest, der durch die Ankaufsuntersuchung gekommen ist, der wird ausgebildet. Da habe ich so einen Züchter wie mir, ich habe ja nur einen Fohlen. Und das habe ich 3 Jahre großgezogen. Mein Herz hängt dran. Und jetzt stehe ich da und sagt mir der Tierarzt, tja, Nicole, tut mir leid, der hat nur einen 3er TÜV. 3 bis 4. So, dann fallen mir erstmal alle Gesichtszüge sozusagen, die entgleisen erstmal. Nein, früher war das so. Heute weiß ich mit der Situation besser umzugehen. Ich weiß halt, dass es so ist, wenn man nur ein Pferd züchtet und dass das eher ein Hobby ist, dass man damit kein Geld verdienen kann und dass es halt in der Regel miese sind, die man macht. Aber man macht es halt aus Liebe und aus Spaß und der Freude. Jedenfalls dieses eine Pferd, was dann halt einen schlechten TÜV hat, das wird bei uns trotzdem groß, es wird auch ausgebildet. Es geht in den Reitbetrieb und wir finden dafür einen netten Besitzer, der zu ihm passt. Und von vornherein ist klar, dieser nette Besitzer, der wird nicht viel Geld dafür zahlen. Tja, also stehen wir vor der Situation, das Pferd ist dreijährig, entweder ist der TÜV gut oder der TÜV ist schlecht. Ein Pferd mit einem guten TÜV, mit guten Grundgangarten, muss jetzt möglichst schnell, möglichst viel lernen, damit man auch die Kohle rauskriegt. Weil dieses Pferd, ja, man muss davon ausgehen, ich sag mal so, es sind vielleicht im Jahrgang 20 Fohlen. Von den 20 Fohlen haben vielleicht 6 oder 7 jetzt einen ordentlichen TÜV. Der Rest hat irgendwas, der ist schon irgendwo unterwegs und vielleicht stimmt das Verhältnis auch nicht. Das ist von mir jetzt geraten. Also ich habe da keine Ahnung, wie groß das Verhältnis ist. Ich weiß nur, dass es unwahrscheinlich aufregend ist, jedes Mal zu beten, dass der TÜV in Ordnung ist und dass es sehr selten ist. Man findet meistens immer irgendetwas. So, und diese gesunden Pferde, die haben jetzt den Job, für den Züchter das Geld rauszuholen, was der für alle 20 Fohlen ausgegeben hat. Das heißt also, dass diese, wir haben jetzt in unserem Beispiel gesagt, 6 Pferde, müssen das Geld bringen, das der Züchter verloren hat oder investiert hat, um den Betrieb am Weiterlaufen zu halten. Im Endeffekt muss der Betrieb ja auch irgendwo Gewinn machen. Er muss ja Geld damit verdienen. Es ist ja ein, ja, damit verdient man seinen Lebensunterhalt. Also müssen diese Pferde schnell lernen, viel lernen und möglichst gut sein. Das heißt, sie haben eine schnelle, rasche Ausbildung, eine harte Ausbildung teilweise hinter sich, weil der Kunde hat ja Ansprüche. Das Pferd muss auf Pferdeleistung schauen, eine gute Nummer abgeben, platziert werden. Es wird von Turnier zu Turnier gefahren, damit man die Platzierung da an den Kopf kriegt. Weil wenn das Pferd platziert ist, am besten noch gewonnen hat, lässt es sich teurer verkaufen. Also ein Jungpferd hat dann doch echt eine ganz schön harte Aufgabe. Ne? So. Und so ein Pferd kostet dann halt einfach auch eine ganze Menge Geld. Und es ist ein harter Weg dorthin für das Pferd und auch für den Besitzer. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Pferd eben bei jemandem aufwächst, der nur ein Fohlen hat, der mit ganz viel Liebe daran geht, der sich Zeit lässt, wo das Pferd eben nicht dreijährig anlongiert und angeritten wird, sondern wo das Pferd noch ein bisschen mehr Zeit hat auf der Weide, wo das vielleicht ein bisschen angearbeitet wird, nochmal auf die Koppel geht, um nochmal ein bisschen zu wachsen, weil so ein Pferd ist ja erst siebenjährig ausgewachsen. So ein dreijähriges Pferd ist ja noch gar nicht, das ist ja noch ein Baby. Ja? Aber es muss halt möglichst schnell gearbeitet werden, damit es die ganzen Jungpferdeprüfungen gehen kann, und zwar gut gehen kann. Ja, wenn ich so ein Pferd vierjährig anreite und will dann auf dem Turnier in den Jungpferdeprüfungen mitmischen, also entweder ist das eine Granate und ich kann besonders gut reiten, oder ich habe halt länger trainiert als die anderen. Ja, dann kann ich nicht vierjährig anfangen und den auszubilden, sondern muss ich dreijährig anfangen, ihn auszubilden, damit der vierjährig wirklich gut ist. So. Ja, also auch diesen Fakt kann man mal von mehreren Seiten durchleuchten. Ich lasse mir jetzt mit diesem Pferd ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, es kostet mich jeden Monat Boxenmiete oder Pacht für einen Offenstall, was auch immer. Und wer reitet denn das Pferd jetzt an? Macht der Züchter das selber? Hat der dafür einen Angestellten? Oder kommt dort, sage ich mal, aus Polen der Bereiter, der sich für ein Apfel und ein Ei mit seinen Methoden zacki-zacki aufs Pferd setzt? Oder macht das Lieschen Müller in mühevoller Kleinarbeit? Auch das ist wieder eine Sache, die sehr unterschiedlich ist, die auch unterschiedliche Kosten hat, ja? Wenn der Züchter sich die Mühe macht und das Pferd selber anreitet bzw. anreiten lässt, wenn er einen eigenen Angestellten dafür hat, oder das zum Bereiter geben muss, weil er selber nicht reiten kann, ne? Viele Züchter, die haben hunderte Pferde zu stehen und die können alle nicht angeritten werden, weil er niemanden hat, der die Pferde anreitet. Der muss die teuer zum Breiter geben. Oh, jetzt lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit. Also wie ist jeden Monat, den das Pferd dort steht und frisst, kostet mich Geld. Könnt ihr ja mal überlegen. Also es ist unterschiedlich. Wenn das Pferd irgendwo auf der eigenen Weide steht, dann habe ich so ein bisschen Heu und ein bisschen Tierarzt, ein bisschen Hufschmied und vielleicht noch Versicherung. Ja. Wenn ich aber irgendwo anders stehe, so ein Pferd fremd eingestallt habe, dann habe ich eine normale Pacht, das ist unterschiedlich von Region zu Region. Das ist in Berlin Nähe was anderes als vielleicht irgendwo im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt ist dieses Pferd angeritten, Schritt, Trab, Galopp. Und jetzt macht er sich auch noch so doof. Der geht nicht durchs Genick. Der galoppiert nicht an, der ist fest, der ist steif, der geht nicht gut über den Sprung. Sämtliche Hoffnungen, die man dieses Pferd gelegt hat, die sind jetzt sozusagen, die rosarote Brille ist runtergefallen. Man sieht jetzt der Realität ins Auge. Man hat ein normales Durchschnittspferd. Wer will den noch kaufen? Und jetzt hat er auch noch Angst im Gelände. Oh, jetzt geht man mit ihm in Gelände und macht und tut, damit er sich daran gewöhnt, damit man einen Freizeitreiter findet, der sich in den verliebt und dafür noch ein bisschen Geld ausgibt. Und derjenige, der zum Züchter kommt oder der zu demjenigen kommt, der das Pferd verkauft, der erwartet natürlich, dass das Pferd brav ist, zutraulich ist, einem gefällt, gut zu reiten ist, durchs Genick geht, ein paar Lektionen kann, einen kleinen Sprung macht und so weiter und so weiter. Und natürlich noch gesund ist, einen guten TÜV hat. Und ach, weiß ich was noch, keine Futtermittelallergien, kein Ekzem, kein ach, weiß ich was, nicht koppt und nicht webt und weiß ich was alles. Das ist eine echt schwere Nummer. Also ihr seht vielleicht auch oder hört vielleicht bei mir auch raus, was das für einen Menschen, der ein Pferd aufgezogen hat und ausgebildet hat, was das eigentlich jedes Mal für, also für mich ist das jedes Mal ein Abenteuer. Und wenn ich dann vierjährig oder fünfjährig vor so einem Pferd stehe und sage, so, mein Großer, leider bist du nicht das mega talentierte M-Pferd, was ich brauche. Du bist halt nur ein AL-Pferd, also ein Normalo. Ich muss mich leider von dir trennen, ich suche einen guten Besitzer für dich. Dann weiß ich halt, dass ich, wenn ich 7.000 oder 8.000 Euro dafür haben will, dass es schwer ist, jemanden zu finden, der bereit ist, so viel Geld zu zahlen. Und wenn ihr jetzt euch mal einen Taschenrechner nehmt und mal so ein bisschen grob überschlagt, was es gekostet hat, dieses Pferd bis vierjährig aufwachsen zu lassen. Und wenn ihr dann mal kalkuliert, was kostet das jemanden, der sein Pferd in Polen auf die Weide stellt? Jemanden, der selber ein Pferd züchtet, jemand, der einen großen Betrieb hat. Dann wird euch vielleicht auch so ein bisschen klarer, wie sich so ein Preis zusammensetzt und wie so ein Preis eigentlich sein müsste. Was so ein vierjähriges Pferd eigentlich kosten müsste. Ihr kennt alle die Preise eurer Reiter oder eurer Reitlehrer. Und die Preise, die bei euch auf dem Hof angesetzt sind für Pacht. Und ja, wenn ihr das nächste Mal ein Pferd kauft, hinterfragt vielleicht auch einfach mal, wo kommt das Pferd her? Wie war die Kindheit dieses Pferdes? Wo ist es groß geworden? Auf einer großen Weide konnte es viel laufen? Oder ist es in einer Box groß geworden? Mit anderen Fohlen zusammen groß geworden? Was hat es erlebt schon in seinem Leben? Ja, das ist sowieso ganz gut, wenn man mit seinem Pferd als Familienmitglied eine Beziehung aufbaut und sozusagen, es ist ja im Endeffekt, man startet ja eine Beziehung mit so einem Pferd und so ein Pferd hat ja auch eine Seele. Das heißt, so ein Pferd hat ja eigentlich, wenn es als Fohlen geboren wird, läuft er frei über die Koppel, über die Weide mit der Mama nebenher und dann kommt auf einmal der Mensch und der Mensch verändert sein Leben auf eine gewisse Art und Weise. Das kann eine angenehme Art und Weise sein, mit einer guten Beziehung. Und Pferde gehen gerne in eine Beziehung mit uns ein. Es kann aber auch sein, dass es ein abrupter Einschnitt in das Leben eines Pferdes gewesen ist, wo ein Traum zerplatzt für so ein Pferd, wo es sich plötzlich wiederfindet in einer völlig fremdbestimmten Welt und dass es dort in den ersten Monaten mit den Menschen auch schon einen ziemlichen Schaden wegbekommt. Ja, also ist immer wieder interessant, auch mal zu schauen, wo kommt mein Pferd her, was es hat es erlebt, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich eine Beziehung mit diesem Pferd eingehen möchte, wenn ich dieses Pferd kaufe. So, ich glaube, ich habe euch jetzt viele Denkanstöße gegeben. Es ist auch ein riesengroßes Thema. Also eigentlich haben wir alles gerade noch mal so ein bisschen grob angerissen und alles ziemlich durcheinander gewürfelt. Aber vielleicht hat es den einen oder anderen doch dazu angeregt, mal beim nächsten Pferdekauf auch ein bisschen diesen Faktor mit im Auge zu behalten. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.